Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Werders neuer Trainer Daniel Thun feiert sein Bundesliga-Debüt und am Ende steht wieder 0 Tore, 0 Punkte, 0 Erleichterung. 11 Ligaspiele ohne Sieg und wir sitzen einmal mehr hier und fragen uns, wie konnte das schon wieder passieren? Wie oft müssen wir immer dieselben Muster besprechen? Und vor allem, gehen uns langsam die Worte aus oder müssen wir jetzt erst recht genauer hinschauen? Fragen wir doch mal unseren Reisefreund der Deichstube, Malte Bürger. Wir zeichnen ja noch am Samstagabend auf, das heißt, die Eindrücke sind noch ziemlich frisch. Du bist ja wie rund 4000 Werder-Fans exakt 804 Kilometer nach Freiburg gereist. Ich habe das bei Google Maps eingegeben. Redaktion bis Stadion. Wie schwer fühlt sich für dich die Enttäuschung gerade an? Also ich meine, du hast den Rollenhut des Journalisten auf, aber trotzdem bist du wahrscheinlich auch frustriert. Moin erstmal.
Moin erstmal, genau. Ach, Frustration hält sich einigermaßen in Grenzen. Ne? Das Wetter war schön heute hier, das kann man ja von Bremen nicht behaupten. Mir wird die Reise bezahlt, das ist ja zum Glück mein Beruf. Also insofern ist das alles okay, wenn man es rein sportlich betrachtet. Ja, also es ist einfach nicht schön anzuschauen im Moment. Da geht es mir nicht anders als den vielen Fans, die dabei sind. Es ist einfach nicht schön und mir fehlt so langsam die Fantasie, wie das denn in dieser Saison nochmal anders aussehen soll.
Ja, das geht so ein bisschen pari mit dem, was unsere Hörenden so denken und fühlen. Sven, der stapft offensichtlich durch den Schnee und ist dabei, wie ich finde, deutlich geladen.
Was war das denn heute? Das ging ja wohl gar nicht. Der arme Daniel Thun. Man sieht daran doch mal wieder, wie scheiße unser Kader doch tatsächlich aufgestellt ist. Die Hälfte sind Leihspieler, die bei ihren Vereinen keine Spielzeit gekriegt haben. Jetzt sieht man auch warum. Die Transferpolitik ist absolut vergraus. Der Kader ist total in der Breite schwach besetzt. Ich hoffe, wir gehen sehenden und erhobenen Hauptes in die zweite Liga und krempeln dann dieses Mal richtig um.
Ja, Sven, du stimmst den Abgesang an, völlig verständlich. Plötzlich sprechen wir nämlich über eine Mannschaft auf dem Relegationsplatz. Beim nächsten Spiel warten die Bayern. St. Pauli ist in der Tabelle zwar noch hinter Werder, hat aber gerade gut Rückenwind. Ich kann also absolut verstehen, dass sich die Fans so langsam ernsthaft Sorgen machen. Vor allem, man muss ja sagen, die sehen seit langer Zeit eine Mannschaft, die keine Mittel findet. Keine Lösung, kein Aufbäumen, selbst dann nicht, wenn sie in Überzahl spielt, so wie heute. Also das heißt, der Gedanke an die zweite Liga wird jetzt die Lage nicht gerade besser machen oder vielleicht doch, weil es den Ernst der Lage unterstreicht, Malte. Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, also begriffen hat es, glaube ich, jeder, worum es geht. Also das Gefühl habe ich auch nicht und man kann der Mannschaft ja auch wirklich nicht das Bemühen absprechen. Also sie tut es ja, sie ist einfach nur in ihren Mitteln unheimlich beschränkt. Zumindest erweckt sie momentan so den Eindruck, dass sie da unten raus wollen, ist ganz klar. Aber wenn sich ein Marco Friedl natürlich auch hinterher hinstellt und sagt, wir stehen genau da, wo, so hart es sich auch anhört, wo wir aktuell hingehören, dann sagt das sehr, sehr viel aus. Einerseits, dass er die Mannschaft, beziehungsweise dass er verstanden hat, in welcher Lage die Mannschaft ist. Aber auch, dass ihm gerade so ein bisschen, ja, auch vielleicht ein Stück weit der Glaube daran fehlt, dass es jetzt ad hoc schneller geht. Dieses Spiel einfach, ja, die exakte Wiederholung dieses Hoffenheim-Spiels vor ein paar Wochen, fast identischer Spielverlauf. Du hast wirklich alle Trümpfe in der Hand. Marco Friedl hat auch selber gesagt, es war jetzt nicht die erste Mannschaft heute, die uns quasi zum Siegen eingeladen hat. Und wenn wir da jetzt die Freiburger nehmen und die Hoffenheimer und von mir aus sogar noch Eintracht Frankfurt, ne, alles Mannschaften, die weiter da oben stehen. Und Werder hatte theoretisch eine relativ einfache Möglichkeit, diese Spiele für sich zu entscheiden und kriegt es einfach nicht auf die Kette, das zu tun, dann ist das einfach sehr, sehr frustrierend und ein Stück weit auch ein Armutszeugnis.
Ja, absolut. Also wenn du dir die Anzahl der Flanken anschaust, die Expected Goals, oh, ja, dass Friedl so klare Worte nach dem Spiel gefunden hat, war das für dich überraschend oder längst überfällig?
Er ist total überfällig und auch total richtig. Also was soll er da jetzt auch was beschönigen? Wir hatten ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen länger darauf gewartet, dass er auch zu uns mal wiederkommt. Er hat jetzt zuletzt ein paar Mal im Fernsehen gesprochen, aber gar nicht mehr bei uns schreibenden Journalisten. Insofern war es gut und er ist ja ohnehin jemand, der klare Worte meidet. Insofern völlig richtig und der kann nur den Finger in die Wunde legen, was aber auch jeder andere tut. Da rennt keiner irgendwie blauäugig durch die Gegend. Das Problem ist und bleibt einfach, keiner hat eine Ahnung, wie wir das Problem in den Griff kriegen.
Ja, genau. Ich glaube, das Thema, was wir nicht haben, ist ein fehlender Wake-up-Call. Da gab es ja schon diverse aus unterschiedlichen Richtungen. Dennoch ist es wichtig, dass ein Spieler wie Marco Friedl mal Klartext spricht.
Ja, klar. Aber also das wird, glaube ich, intern so oder so passieren. Gar nicht nur vom Captain und auch gar nicht nur öffentlich. Also es wird viel gesprochen und ich glaube, dass auch wirklich, ja, viel Besserung gelobt wird und die Mannschaft sich ja tatsächlich drum bemüht. Aber wir sind mittlerweile wirklich an einem Punkt angelangt, wo wir einfach darüber sprechen müssen, ist die Mannschaft da am Ende unter dem Strich tatsächlich in der Lage zu? Und wenn man sich eben die letzten Wochen nochmal genau anschaut, dann muss man sich eben fragen, oder muss man sich eigentlich die Antwort geben, nee, ist sie anscheinend im Moment nicht, weil dieses Spiel war nochmal in aller Deutlichkeit so, beziehungsweise hat sämtliche Schwächen offengelegt. Und also mir fehlt wirklich die Fantasie, dass da die nächsten Wochen, klammern wir das Bayern-Spiel aus, dass da jetzt plötzlich eine Tormaschine entsteht da vorne. Wie soll es gehen, wenn Flanken schwach sind, wenn Spielzüge nicht sauber ausgespielt werden, wenn in der Defensive dann vielleicht auch mal in den entscheidenden Momenten nicht intensiv genug zugepackt wird, das ist einfach ein Summenspiel, was unter dem Strich ja nicht zu Erfolg führen kann. Und wenn andere Teams dann halt mal punkten gegen vermeintlich große Mannschaften und sich so die Punkte holen, kriegt Werder das eben auf keinen Fall auf die Reihe im Moment.
Das kommt ja auch noch dazu. Also nach wie vor sprechen wir über begrenzte Mittel. Jetzt sollte ja alles irgendwie anders und besser werden mit Daniel Thun. Ein Trainer, der nicht gerade mit Bundesliga-Erfahrung aufwarten kann, hat er nämlich nicht. Er hatte aber eben auch nur 3 Tage Zeit, mit der Mannschaft im Training zu arbeiten. Das ist jetzt ein Zeitraum, in dem kann man keine Wunder erwarten, keine radikale Kehrtwende. Und trotzdem, alle waren ja so ein bisschen gespannt, welche Handschrift wird er dem Team nun aufdrücken, welche Ideen bringt er rein. Unser Deichstubenfreund, Taktikanalyst Tobi Escher, hat das Ganze auf sich wirken lassen. Und hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Wer sich vom neuen Trainer Daniel Thiun eine Revolution erhofft hatte, sah sich getäuscht. Der neue Trainer hat gar nicht so viel verändert im Vergleich zum vergangenen Wochenende. Der Spielstil war sehr ähnlich zu dem, was Horst Steffen zuletzt praktiziert hat. Das begann in der Abwehr, wo man mit einer Fünferkette begonnen hat. Man hat davor mit einem Drei-Mann-Mittelfeld gespielt, vorne 2 Stürmer mit Ginmar und Top. Man hat gegen den Ball eine Art Manndeckung versucht in hohen Phasen, also hohes Pressing, Mann gegen Manndeckung, viel Druck ausüben. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert. Nach einer Zeit musste man sich in den 5-3-2 etwas tiefer zurückziehen und auch das war nicht besonders neu. Das kannte man auch in Phasen unter Steffen. Im Spiel mit dem Ball gab es ein paar kleine Veränderungen. Man hatte im Aufbauphasen eher aus einer Viererkette aufgebaut. Da hat den Mann sich weit nach vorne geschoben. Dadurch hatte man einen 4-3-3. In hohen Phasen wurde es dann, wenn Sugawara auch vorgeschoben hat, zu einem 3-3-4. Aber grundsätzlich war alles von der Spielanlage sehr, sehr ähnlich. Also die große Revolution war nicht ausgebrochen. Die größte Änderung war noch die Tatsache, dass Schmid auf halb links und nicht auf halb rechts gespielt hat, dass man da dann versucht hat, das Spiel so ein bisschen von der rechten Seite wegzulenken, ein bisschen mehr über links zu kommen. Aber auch in der ersten Halbzeit war das nicht groß der Faktor. Stattdessen war es ein enges Spiel, wo Werder aber die alten Probleme geplagt haben. Sie haben einfach keine Tiefe im Spiel, sie schaffen es nicht, ins letzte Drittel zu kommen. Das hat man dann besonders in der zweiten Halbzeit gemerkt, als Bremen in Überzahl sehr, sehr viele Flanken geschlagen hat, fast 50 Stück, aber diese Flanken sehr, sehr wenig eingebracht haben. Also die Flanken kamen auch selten von der Grundlinie, sondern häufig aus dem Halbraum. Im Strafraum konnte sich dann Freiburg durchsetzen. Die haben sich einfach im 5-3-1 hinten hingestellt und abgewartet, was macht Werder? Und Werder hatte eben keine Idee. Also der große Wurf blieb noch aus beim ersten Spiel unter Thiun. Ich bin sehr gespannt, ob er nicht dann jetzt in den nächsten Wochen die Revolution auspackt, denn so viel ist klar, so weitergehen kann es bei Bremen nicht.
Erstmal danke, Tobi. Wenn die Handschrift jetzt so nah am Alten bleibt, ist das im Moment erstmal zwangsläufig so oder auch ein erstes Warnsignal, dass der neue Impuls vielleicht kleiner ausfällt als erhofft?
Nee, es ist irgendwie die logische Folge. Ich habe zwar auch im Vorfeld tatsächlich gedacht, weil Daniel Thune auch ein ausgewiesener Freund eines 4-3-3s ist, dass das jetzt vielleicht der gute Moment wäre, das von Anfang an einfach jetzt so durchzusetzen in der Hoffnung, dass es klappt. Ich kann den Ansatz, den er jetzt gewählt hat, aber total verstehen. Du musst ja als neuer Coach, der jetzt ja 3 Tage da war, ein paar Trainingseinheiten gesehen hat und mit den Spielern, die er noch nicht hundertprozentig kennt, Gespräche geführt hat, auf das verlassen, was erstmal da ist und dir gespiegelt wird. Und natürlich spricht er da dann mit seinem Trainerteam, beziehungsweise den beiden Trainerkollegen, die noch übrig geblieben sind aus dem Trainerstab Horst Steffen, nämlich Raphael Duarte und Christian Groß, die geben ihm Input. Er selber hat natürlich seine Idee. Sehen, fand ich aber soweit okay, dass er das dann halt erstmal noch so probiert hat. Und wenn wir uns den Spielverlauf anschauen, war der Ansatz ja auch nicht komplett falsch. Du hast zwar keinen Hurra-Fußball gezeigt, aber hast auch ansonsten, bist jetzt nicht auseinandergefallen, während als noch 11 gegen 11 war oder so. Also da war jetzt nichts zu erkennen. Ich glaube aber auch, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen sich das nochmal deutlich ändern wird, wenn er eine konkrete Vorstellung davon hat, was die Spieler können und was sie vielleicht auch nicht können, weil irgendwann musst du, das ist ja bei Tobi Escher auch angeklungen, musst du einfach was ändern, weil es hilft jetzt ja wirklich nichts, dass alle Woche für Woche betonen, wir haben gute Ansätze, aber wenn du das jede Woche betonst, rennst du halt sehenden Augens trotzdem ins Verderben und dann sind wir nicht, so wie sich das Sven gewünscht hat, dabei, dass man erhobenen Hauptes absteigt, sonst gelingt dir nicht mal das.
Ja, wir bohren ja nach wie vor in alten Wunden. Deshalb hast du auch Daniel Thune nach dem Spiel auf der Pressekonferenz nochmal gezielt gefragt, ob wir eher über ein Qualitätsproblem oder ein Kopfproblem sprechen. Eine Frage, die uns ja schon seit vielen Wochen begleitet, die vielen von euch auch auf den Nägeln brennt und wir hören mal rein, wie er es einordnet.
Ja, ich würde behaupten, das ist eine Kombination aus beidem. Also wenn ich flanke, um zu flanken, wenn ich passe, um zu passe, wenn ich schieße, um zu schießen, dann würde ich behaupten, das kann jeder. Die Frage ist halt nur, inwieweit kann das jeder mit Qualität behaften? Und das ist uns einfach nicht gelungen. Ich glaube, das beginnt aber erstmal im Kopf. Das Tor, was ich bewertet habe gerade oder worüber ich gesprochen habe, ich fand schon, dass Jan-Niklas Beste und Olli Demahn schon quasi auf Augenhöhe gestartet sind. Der eine war noch etwas konsequenter in dem Umschaltspiel, als wir im Defensiv umschalten. So, dann hatten wir die Chance, das Ganze auch noch vorher zu unterbinden oder danach zu unterbinden. Das beginnt auch im Kopf. Da muss man halt mit einer gewissen Konsequenz und nicht, dass ich meine Spieler dazu anhalte, faul zu spielen, aber da muss man halt zusehen, dass dieser Angriff dann komplett unterbunden wird. Das ist uns nicht gelungen und dann kann man ein Stück weit über Qualität nachdenken und auch nachfragen. Deswegen sage ich, das ist ein Arbeitsauftrag an mich, dass wir es in den nächsten Wochen besser machen. Die Kreativität hat uns gefehlt, die Abschlüsse waren da, aber nicht in der Konsequenz, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann darf man ein Stück weit die Qualitätsfrage stellen. Aber Sie begleiten ja den Verein schon etwas länger und haben gesehen, dass die Jungs das auch deutlich besser können. Und daran werde ich Sie erinnern. Also weniger die Probleme, wir müssen eine Lösung arbeiten.
Ja, stimmt, Malte. Das ist heute nicht dein erster Tag. Das habe ich auch mitbekommen.
Ja, das stimmt. Ich mache das schon eine Weile. Da hat er recht.
Ja, ich habe mir die Szene tatsächlich 2-3 Mal angeguckt und dachte mir so, ist er gerade so happy in seiner Position bei der ersten Pressekonferenz nach dem ersten Spiel? Er hatte ja die Woche eine Pressekonferenz, hat er sich vorgestellt und so weiter.
2 sogar, ja.
Ja, oder 2 sogar, genau. Aber erstmal war das ja ein gutes Ankommen bei Werder. Aber jetzt ist er eben mit dem Daily Business konfrontiert. Und ja, wir halten fest, am Ende bleiben seine beiden zentralen Begriffe hängen, Konsequenz und Qualität, beides fehlend. Und er plädiert auch nochmal dafür, Lösungen finden zu wollen in den nächsten Tagen und Wochen. Was können wir vor diesem Hintergrund realistisch eigentlich von Daniel Thune erwarten?
Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage. Ich habe natürlich heute auch ein bisschen häufiger an die Seitenlinie geguckt und gar nicht aufs Geschehen auf dem Rasen. Er war auch sehr deutlich zu hören und zwar gar nicht verbal, sondern kann ich hier sagen, falls es nicht am Fernsehen so rübergekommen ist, er kann sehr, sehr gut und sehr, sehr laut pfeifen und zwar nicht irgendwie auf einem Finger, sondern er kriegt es so hin und es gibt regelmäßig, ich hatte kurz Zeit das Gefühl, ich sei im Vogelpark Walsrode oder irgendwie so, weil er wirklich nahezu jede Szene, die irgendwie kommt, mit Pfiffen antreibt, kommentiert, begleitet, sich selber Gehör verschafft. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Absprachen im Sinne von, gibt's einen Doppelpfiff, geht ja alle einen Schritt nach vorne oder so. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Achtung, schlechtes Wortspiel, Feintuning. Aber Es würde mich nicht wundern, weil es war wirklich sehr, sehr auffällig, auch weil es im Freiburger Stadion jetzt nicht mega laut war, konnte man das halt sehr, sehr gut merken, dass er regelmäßig da zu irgendwelchen Pfiffen ansetzt, um seine Art von Fußball durchzudrücken, ist natürlich auch schon für die Stimmlage. Also das hat sich auf jeden Fall schon mal verändert und er, wie er es auch angekündigt hat, ist 90 Minuten selber da aktiv beschäftigt. Also das hat sich auf jeden Fall schon mal verändert für alle, die immer kritisiert haben, dass von Horst Steffen da viel zu wenig kam. Die werden jetzt ihren Spaß haben, wenn sie darüber gucken. Ansonsten, der Rest wird sich halt zeigen. Also die sportlichen Erfolge, bei allem Respekt, es geht mir da gar nicht um die Erstligatauglichkeit. Er hat sicherlich in Düsseldorf zwischendurch gute Arbeit geleistet. Dann gab es eine schwierigere Phase, an der er auch nicht alleine schuld ist. Beim HSV, wissen wir damals, hat es auch nicht geklappt. Er hatte den Auftrag, die Mannschaft nach oben zu führen. Er ist sicherlich ein ausgewiesener Fußballfachmann, weil er auch selber Profi war. Er bringt sicherlich gute Ideen mit, aber auch er könnte ein Trainer sein, bei dem vielleicht die Herausforderung SV Werder Bremen im aktuellen Zustand vielleicht eine Spur zu groß ist, weil ich einfach glaube, dass Werder eben Probleme auf unterschiedlichen Ebenen da hat und auch innerhalb der Mannschaft viele Baustellen hat, die bearbeitet werden müssen. Also es wird sicherlich knusprig, rein menschlich möchte ich es ihm wünschen, dass er da in den nächsten Wochen Erfolg hat. Aber wir müssen uns alle überraschen lassen, ein Stück weit.
Klar, wir wünschen niemandem was Schlechtes. Jetzt muss man aber auch sagen, er war nicht die Top-Wahl von Werder, sondern eine Alternativlösung. Denn es gab andere Kandidaten, die ganz oben auf der Liste standen. Aber ich habe jetzt schon mal verstanden, er ist die Antithese zu Horst Steffen, zumindest was das Agieren an der Seitenlinie angeht. Die Frage ist, steht der Kader auf das Pfeifspiel, was er reingibt? Ich finde sowas ja gut. Ja, dieses offensive Coachen hatten wir auch schon häufiger. Du sagst oft, Lautstärke ist nicht gerade der Gradmesser. Gucken wir mal, wie sich das Ganze so einspielt. Ich meine, das müssen wir auch sagen. Die Mannschaft und der Trainer müssen ja erstmal zusammenkommen. Ja, das können die nach 3 Tagen nicht plötzlich so abbilden. Das ist ein Prozess.
Nee, genau. Aber die ersten Rückmeldungen sind in dieser Hinsicht auf jeden Fall sehr positiv. Also gut, wir haben mit Felix Agu gerade eben gesprochen. Die beiden kennen sich ohnehin schon seit Ewigkeiten. Hatte Daniel Junior unter der Woche auch erzählt, seit der U12 schon, also sehr, sehr lang, dass der natürlich ein Fürredner des Coaches ist, ist auch klar, aber auch Marco Friedl hat gesagt, dass er die ersten Tage jetzt als sehr, sehr angenehm empfand, die Gespräche sehr gut und also das sind so die ersten Rückmeldungen. Klar, was sollen sie auch anderes öffentlich sagen, aber ich kaufe denen das total ab, dass sie mehr als empfänglich für das sind, was Daniel Thun ihnen mitgibt und der weiß sich natürlich auch auszudrücken, wenn der sich halt hinstellt und sagt, ich sehe, dass die Spieler einen Rucksack aufhaben und viel Ballast. Und er sagt, ich kann an mir auch einen Rucksack aufsetzen, aber der ist komplett leer und die Jungs sollen mir den Ballast da reinschmeißen. Dann weiß man, glaube ich, mit welchem Mittel er jetzt versucht, halt da irgendwie eine gewisse Leichtigkeit erstmal reinzubringen, weil er ihm auch sagt, er hat sich die Spiele der vergangenen Woche angeguckt. Er weiß, da war nicht alles perfekt, aber es gab ihm auch gute Dinge, die er gesehen hat. Und dass die nicht funktionieren, führt er eben in erster Linie ja auf die verlorene Leichtigkeit, wie er es immer nennt, zurück. Aber natürlich ist klar, dass mit jedem schlechten Ergebnis, das es gibt, die Schwere auf den Schultern eher noch belastender wird. Und ich glaube sogar, ich stelle jetzt mal die These auf, wenn Werder, nehmen wir das Bayern-Spiel wieder aus, aber selbst wenn es da so wäre, in Führung gehen würde in einem Spiel, dass ich mir gerade Gedanken mache, wie die Mannschaft denn damit umgehen würde, weil sie das schon lange nicht mehr so erlebt hat, das zu verwalten und zu Ende zu bringen und vielleicht dann auch der Kopf wieder anfängt und dann plötzlich die Angst und das Verkrampfen. Ich will den Teufel gar nicht an die Wand malen, aber ich glaube, dass das einfach gerade eine sehr, sehr vertrackte Situation ist, die es zu lösen gilt. Und das wird ein Jahr zwischen den Ohren entschieden, ja. Aber zwischen den Ohren funktioniert es eigentlich nur besser, wenn du halt dich auf das, was du mit den Füßen machst, verlassen kannst. Und das ist eben momentan nicht der
das
Fall.
Das kostet jetzt aber einen, ne, diese Phrase. Also was wir...
Ich glaube, das kostet mehr, wenn er da mal ein eingesetzt würde
ich auch sagen. Ja. Also was wir festhalten können, das mit diesem leeren Rucksack hast du mir noch nicht angeboten als Lieblingskollege. Da müssen wir auch noch mal reden.
Oh, hast du so viel Ballast, den du loswerden willst, dann würde ich dir natürlich meinen Rucksack anbieten, das ist klar.
Ich habe ein bisschen Werder-Ballast tatsächlich.
Aber ich habe keinen Platz mehr in meinem eigenen Rucksack.
Sonst
nach der Woche,
da auch noch
nach dieser Werder-Woche, wie soll ich denn da noch Platz in meinem Rucksack haben? Da muss ich meine Frau ja schon zum Tragen mithelfen.
Ach Mensch,
du. Also ist so.
Ja, ist so. Ist tatsächlich, da können wir die ganze Redaktion losschicken. Ich glaube, Yannick geht es übrigens genauso. Der bringt nochmal einen wichtigen Aspekt mit rein zum neuen Coach. Der schreibt nämlich, was soll man nach so einem Spiel sagen? Ich würde mal behaupten, es war der beste Beweis, dass es nicht nur am Trainer lag. Bitte nicht falsch verstehen. Tune wird vielleicht noch die richtigen Methoden finden, aber das, was die Mannschaft heute abgeliefert hat, war exakt dasselbe, was sie unter Horst Steffen abgeliefert hat. Mich wundert es, dass wir die Transferperiode genutzt haben, um einen qualitativ hochwertigen Stürmer zu holen. Bin gespannt, wie es weitergeht, aber leider rechne ich mit dem Schlimmsten. Schön, dass Friedel so deutliche Worte gefunden hat. Was sagt ihr, was muss Tune machen, damit unsere Offensive wieder Tore schießt? Ja, finde ich tatsächlich auch ganz spannend, denn offensichtlich geht er davon aus, dass Milosevic nicht derjenige ist, der in der Startelf helfen kann. Der kam ja erst heute in der 88. Minute. Bisschen spät vielleicht?
Ja, kann man in dem Fall vielleicht sagen, aber irgendjemand muss er ja auch mal früher reinbringen. Das hat er da ja auch gemacht. Ich fand auch der Situation entsprechend gut gehandelt mit Samuel Mbangula, den auf jeden Fall zu bringen, der ja auch für ein bisschen Schwung da gesorgt hat. Ich hatte ihn auch eigentlich schon zu Spielbeginn erwartet.
Ja.
Dass dann Milosevic spät erst hinten rauskam, okay. Oder auch, wie Daniel Tune es dann später auf der PK sagte, die Einwechselspieler haben ihm jetzt auch nicht das Gefühl gegeben, dass er sich für die falsche Startelf entschieden habe. Ich finde, das ist schon ein sehr deutlicher Satz für einen Trainer Arbeitstagen. Und lässt eben auch tief blicken. Und auch da sind wir wieder dabei. Dann sind wir wieder bei den gleichen Problemen wie vorher. Das war unter Horst Steffen nicht anders. Also vielleicht liegt es dann tatsächlich nicht am Trainer, sondern das Problem, was wir ja alle vermuten, liegt an mehreren Stellen woanders.
Ja, also genau, da sind wir wieder bei der Qualität der Transfers. Beim Leihgeschäft, ja, hast du damit die nötigen Impulse ausgelöst? Offensichtlich nicht, wenn der Mann, der nur bis zum Ende der Saison bleiben soll, erst in der 88. kommt. Grundsätzlich noch mal eine Frage zum Trainer und dann gehen wir einen Schritt weiter. Müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen, dass wir ihn nicht an Dingen messen, die er kurzfristig gar nicht beeinflussen kann?
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz. Man darf ihn jetzt nicht überfrachten. Man darf jetzt nicht erwarten, dass er der Heilsbringer ist. So ist er auch nicht geholt worden. So ist er auch nicht angetreten. Natürlich steht er in der Verantwortung, mit in der Verantwortung. Und natürlich wird auch er an Ergebnissen gemessen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Publikum momentan sehr sensibel damit umgeht und sieht, welche Rolle er in diesem Gesamtkonstrukt innehat. Steht und fällt natürlich auch damit, wie seine taktischen Entscheidungen eben in 2-3 Wochen, wenn er wirklich die Mannschaft kennenlernt und seinen eigenen Stil, seine eigene Handschrift dann ein bisschen mehr zu sehen ist, unterbringt, ob das dann alles richtig ist. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, okay, der Trainer macht eigentlich das Richtige, die Spieler können es nicht besser, dann ist der Trainer außer Schusslinie, dann ist das Problem woanders zu suchen.
Ja, apropos sensibles Publikum, wir bringen Sven rein, diesmal einen anderen. Und ich frage dich an dieser Stelle, bist du gut angeschnallt? Weil
Oha.
Jetzt kracht's richtig.
Okay, gib
ja?
Gas.
Bereit? Okay, jetzt haben die Volldeppen, was sie wollten. Der Trainer ist Geschichte, der am wenigsten was für die Scheißdarbietung kann. Was konnte der Trainer für diese Vollidioten auf dem Platz? Sorry für die harten Worte, aber im Ernst. Die treffen eine falsche Entscheidung nach der anderen. Djinma, der Vollhorst, macht einen Übersteiger nach dem anderen, schießt dann den eigenen Mitspieler an. Ich kann nicht mehr, top in der Startelf mit 4 Fragezeichen. Warum eigentlich bin ich großer Fan gewesen? Aber was der da wieder zusammengespielt hat, keine Ahnung, ab in die U23 Spielpraxis sammeln. Es lag nicht am Trainer. Die Spieler können es nicht besser, in Großbuchstaben. Ja, also da sind wir wieder beim Thema. Kann der Trainer überhaupt noch was freilegen, was nicht freizulegen ist? Oder sind wir längst an einem Punkt, an dem die Grenzen des Kaders deutlich sichtbar werden? Da fällt mir übrigens gerade die Szene nach dem Spiel ein, als Leo Bittencourt mit den Fans in den Austausch gegangen ist. Weil die Spieler müssen sich ja jetzt auch ziemlich viel anhören. In dem Fall dann ein Spieler, der gar nicht so viel aktiv gezeigt hat auf dem Feld. Ganz einfach, weil er überhaupt nicht aufgestellt war in den letzten Wochen. Kannst du uns zu der Szene was sagen und generell auch zu dem, was Sven hier aufmacht?
Ja, also ganz grundsätzlich erstmal, ich kann diesen ganzen Frust ja komplett verstehen, auch von Sven jetzt, aber also bei der Wortwahl, wenn es dann so ins Persönliche geht, ich verstehe, woher das kommt, aber trotzdem, also das geht mir dann immer eine Spur zu weit. Am Ende sind es da auch Menschen, die da unterwegs sind. Deswegen würde ich das jetzt mal nicht einfach so stehen lassen wollen. Dass die Fans in der Kurve, du hast gesagt, 4000 waren es, 800 Kilometer unterwegs und ja nicht nur jetzt, sondern die sind ja wirklich immer da und sie haben auch diesmal während des Spiels wieder unterstützt. hast, wie immer. Und dann kriegst du sowas geboten, dass da irgendwann mal die Geduld vorbei ist, ist auch total verständlich. Ich finde, wenn das alles in einem gesitteten Rahmen abläuft, natürlich gibt es da sicherlich auch die ein oder andere Äußerung, die vielleicht nicht sein sollte. Aber wenn es so läuft, wie es hier in Freiburg gelaufen ist, und ein Leo Bittencourt wurde dann nicht irgendwie angezählt, sondern den hat man sich quasi zum Gespräch als Verbündeter, als Einziger sozusagen geschnappt und den Rest der Mannschaft im Prinzip auf Distanz gehalten und später sogar weggeschickt. Und wie zu hören war, den Trainer, auch da schließt sich wieder der Kreis, den ausdrücklich von dieser Kritik ausgeschlossen, weil jeder auch weiß, okay, nach 3 Tagen und dieser Darbietung liegt es am wenigsten an ihm. Also du siehst schon, dass die Fans insgesamt da ein sehr sensibles Maß haben. Aber klar, also wenn das jetzt auch noch dieses Problem aufkommt, und das ist ja nur zu verständlich, dass sich die ersten Fans, ich will nicht sagen abwenden, aber natürlich da ja ordentlich schlechte Stimmung herrscht, also das ist ja nun auch nicht förderlich für die Mannschaft, aber die ist dafür am ehesten verantwortlich, dass es eben so ist. Also deswegen, ich will da auch gar niemanden irgendwie in Schutz nehmen und sagen, das haben die Jungs da nicht verdient. Also mir geht es nun wirklich um die Äußerungen, die ein bisschen über die Grenze gehen. Aber ansonsten ist das nur klar, dass den Fans irgendwann mal die Hutschnur platzt. Ja. Weil so darf es eben einfach nicht weitergehen. Wir drehen uns im Kreis und reden seit Wochen über nichts anderes. Es ist einfach so, es ist auch diesmal wieder so.
Deswegen wollten wir heute eigentlich auch den kürzesten Podcast der Welt machen. Ich glaube, das funktioniert wieder nicht, Malte.
Ja, ich sabbel schon wieder so viel.
Nee,
ja,
das meine ich gar nicht. Aber es sind einfach immer wieder Themen, die dann doch hochpoppen. Ja, sehr ähnliche Themen, aber Themen, die dann auch nochmal eine andere Tiefe kriegen. Also genau, was wir aber festhalten können, es verändert sich nicht nur die Tabelle, sondern auch die Stimmung. Die Verantwortlichen sind übrigens ja auch schon lange angezählt. Matthias aus Friesland fängt uns das nochmal ein und er ist tatsächlich nicht der Einzige, aber seinen Beitrag haben wir heute mal rausgepickt. Und wieder mal schmort die Familie in ihrem eigenen Saft. Kein Wunder, dass der Aufsichtsrat, Aufsichtsgroß, ihr habt es heute echt mit Großbuchstaben hier, seinen Aufgaben, die im ersten Teil des Begriffs stehen, nicht nachkommt. Die Kandidaten für den Abnickrat werden durch einen Wahlausschuss, der aus dem Werder-Präsidium und Ehrenrat besteht, bestimmt. Also, lame ducks, bloß keine möglicherweise unbequemen oder kritischen Personen. Siehe Ausbuttung Ulrike Hill. Vergleichbare Konstellation, das Lehrerkollegium bestimmt die Kandidaten für die Wahl der Schülerklassensprecher. Demokratie pur in Anführungsstrichen, da juristisch abgedeckt. Ja, also Matthias über Machtverhältnisse, Kontrolle und Transparenz im Verein oder fehlende Transparenz vielleicht auch. Man kann sich ja schon fragen, ob die aktuellen Kontrollmechanismen noch ausreichen, um in dieser sportlichen Krise Orientierung zu geben. Auch das wird ja unterfüttert durch die Petition. Ja, wollen wir da noch was zu sagen? Wir haben es ja schon vielfach angesprochen.
Ja, genau. Also das Thema ist ja jetzt auch schon, am Freitag war es ja nochmal deutlich öffentlich geworden. Also ich glaube auch, dass intern spätestens am Saisonende einiges auf den Prüfstand gestellt wird. Weiß jetzt auch nicht, ob ich auch da verstehe ich den grundsätzlichen Impuls zu sagen, wenn der Trainer gehen muss, warum wird dann nicht an anderer Stelle jetzt gehandelt? Ob das jetzt tatsächlich aber gerade im jetzigen Moment hilfreich ist, weiß ich auch nicht. Da wirklich komplett alles über einen Haufen zu werfen und das Chaos im Prinzip noch größer werden zu lassen. Das aber sicherlich spätestens, wie gesagt, am Ende der Saison über vereinzelte Punkte danach gedacht wird, da bin ich relativ überzeugt von. Wenn wir über die Petition sprechen, in dem Zusammenhang, Hubertus Heiß-Grunewald hat nochmal deutlich Clemens Fritz den Rücken gestärkt, hat auch nochmal Stellung bezogen zu den Abläufen dieser Petition. Das jetzt, glaube ich, nochmal alles aufzudröseln, ist fast ein bisschen zu viel. Aber es geht natürlich auch darum, wie viele Leute haben sich da angemeldet. Ja, wie viele sind davon Mitglieder? Wie viele haben das anonym getan oder doch mit ihrem Klarnamen? Also all solche Dinge. Es ändert grundsätzlich aber nichts daran, dass dieses Thema auf dem Tisch liegt. Und ich glaube, das ist es, was für alle irgendwie sensibilisiert, ob da diese Petition jetzt am Ende der richtige Weg ist oder war. Da kann man auch vortrefflich drüber streiten. Aber es ändert nichts daran, dass es grundsätzlich rund um den SV Werder Bremen rumort. Und ich glaube, auch ohne diese Petition, die ist sicherlich ein verstärkendes Signal gewesen, ist das Thema einfach allgegenwärtig und kann nicht wegdiskutiert werden, dass diese Unzufriedenheit sicherlich an Stürmern festgemacht werden kann, die einfach keine Torchancen haben oder sie im Tor unterbringen. Aber ich glaube, dass ja eben auch, wie gesagt, erkannt wird, dass eben auf anderen Ebenen sicherlich nicht alles richtig gemacht wurde, welche Konsequenzen das auch immer haben mag.
Ja. Könnte ja auch so ein bisschen das Prinzip sein, rette sich, wer kann. Zumindest ist so eine prägnante Aussage bei mir hängen geblieben, wurde schon vor anderthalb Wochen, glaube ich, diskutiert bei DAZN. Da hieß es, also das, was gerade in Bremen vorherrschend ist, nämlich immer noch ein sehr wertschätzender Ton, immer noch eine Presselandschaft, die sehr ruhig agiert, was ich auch gut finde. Das würde es in Hamburg nicht geben, da wird schon längst der Baum brennen, hieß es da. Ist man in Bremen vielleicht auch zu geduldig oder zu duldsam?
Ja, es ist halt so ein gewisser Bremer Stil einfach, der dazugehört. Ich meine jetzt gar nicht rein medienlandschaftlich, sondern insgesamt. Ich finde es auch gut, dass Leute auf Augenhöhe diskutieren können und auch diskutieren können, ohne dass du danach immer das Gefühl hast, die feine englische Art ist jetzt komplett verloren gegangen. Mhm. Das wirkt natürlich schnell mal lethargisch oder auch nicht kritisch genug, kann ich auch total nachvollziehen. Aber es hat meiner Meinung nach immer ein gewisses Niveau. Man darf sich nur darauf nicht verlassen, weil dann eben natürlich auch intern schnell es passieren kann, dass man gar nicht so dieses Druckgefühl verspürt, dass es eigentlich bedarf. Klingt jetzt ein bisschen verknotet, aber ich glaube trotzdem und deswegen glaube ich auch, dass viele, man sieht das so an der einen oder anderen Stelle, viel Anspannung einfach auf bei mehreren Personen vorhanden ist. Und damit meine ich jetzt ausdrücklich nicht die Spieler, sondern überhaupt so, wenn man mit dem Verein zu tun hat, dass die Anspannung intern natürlich sehr groß ist. Aber Stichwort rette sich, wer kann, das Gefühl habe ich wiederum auch nicht. Es ist niemand da, der sich wegduckt. Und auch da, um auch mal Partei für Clemens Fritz zu ergreifen, an der Stelle zumindest, der stellt sich immer. Mhm. Und der kriegt viel auf die Mütze und zwar auch teilweise in einem Ton, der sich, wie ich finde, nicht gehört. Aber er ist niemand, der wegrennt oder bei dem du das Gefühl hast, dem liegt der Verein nicht am Herzen. Und das muss man ihm zumindest zugutehalten, weil ich glaube, man könnte auch sagen, lasst mich ja alle in Ruhe. Dass vielleicht auch sein Nervenkostüm nicht immer das Beste ist, da kannst du natürlich jetzt drüber streiten, ob man da vielleicht souveräner an der einen oder anderen Stelle sein kann, aber ja, ist dann irgendwie part of the game. Ich finde auch da, wenn man sich dann in die Augen schaut und da drüber spricht, dann ist es irgendwie auch wieder okay.
Am Ende sind wir alle Menschen und Malte, das Schöne ist, du machst das ja auch schon ein bisschen, ne? Haben wir ja gelernt in diesem Podcast. Also was du sagst,
vielleicht schon zu lange, wer weiß.
Wir haben jetzt so einen fiesen Ausblick, den ich so gar nicht mag, weil er sein hässliches Gesicht zeigt, denn nächsten Samstag geht's gegen die Bayern. Da wird's vermutlich auch nicht besser, du hast es schon anklingen lassen. Müssen wir da jetzt eigentlich drüber reden oder können wir das weglassen?
Wir können es zumindest ja diese Woche weglassen, weil du, ich bin zum Glück nicht dran, aber du musst nächste Woche ja schon wieder drüber reden.
So
und dann werden
aus.
Wir sehen, ob der Zahnarztbesuch diesmal wirklich nur zur Kontrolle war oder ob dann doch wieder die harte Wurzelbehandlung dabei rumkommt. Wenn wir es positiv sehen wollen, das wird ein Spiel sein, wo wer da mal nicht viel Ballbesitz hat. Vielleicht kommt ihm das entgegen. Aber also Scherz beiseite, wie will wer da gegen diese Bayern was ausrichten? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich glaube, dass Werder sich halt auf die Woche danach konzentrieren muss und zwar mit allen Mitteln. Und in der Hinsicht war es vielleicht gut, dass der Trainer jetzt schon da ist. Ich kenne auch die Argumente, die sagen, boah, hast du den jetzt schon geholt, jetzt hast du in Freiburg verloren und verlierst noch gegen die Bayern, dann ist eigentlich dieser Trainerwechseleffekt schon wieder weg. Kann ich auch verstehen, aber andererseits hat er eben dann schon zwei Wochen die Mannschaft gesehen und weiß für das St. Pauli-Spiel, wirklich, auf wen er sich für was auch immer er sich vorstellt, verlassen kann.
Also, das war das Schlusswort. Ich bin gespannt, wie er es im Training abbilden wird. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass man die Bayern ausklammern muss. Andererseits gab es auch Bundesliga-Mannschaften, die als Underdog das Spiel gemacht haben. Ich meine, auch die Bayern straucheln mal. Aber ich will jetzt also an der Stelle wirklich keine Hoffnung schüren. Das habe ich schon gegen Leverkusen gemacht. Da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich halte mich mal schön zurück. Ich lasse das alles auf mich wirken. Nächsten Samstag, 15:30 Uhr. Für euch gilt, atmet durch, genießt das Wochenende, sammelt euch, lasst uns 5 Sterne Deluxe da, wenn ihr richtig gut drauf seid, darunter machen wir es nicht und schickt uns vor allem nach wie vor eure Fragen, eure Kommentare, denn das macht so viel Spaß an die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Malte, wir machen selten abends einen Podcast, jetzt ist es 23.15 Uhr samstags abends, was geht da bei dir noch in Freiburg? Hüpfst du noch über die Bächle oder bist du schon kurz vor Koma?
Nee, Gläschen Wein und dann aber auch, also ich mache jetzt nur noch Olympia, habe ich mir gedacht. Ich gucke einfach, was da so los ist die nächsten Wochen. Fußball ist mir einfach jetzt egal. Morgen setze ich mich in Zug, fahre gemütlich nach Hause. Wenn die Bahn mitspielt, werden es nicht 12 Stunden. Und dann können sie mich alle mal für ein paar Stunden gern haben.
Dann guck doch mal, wie die Eisprinzessin auf der linken Außenbahn unterwegs ist, okay?
Mindestens. Ich nehme alles mit. Da bin ich ja süchtig, wirklich. Zwischen Halfpipe und Biathlon-Loipe, hätte ich jetzt fast gesagt, findest du mich, wirklich. Ist so. Ich kann nichts selber, aber ich kann über alles reden und schreiben. Wie hier.
Weißt du, welche Sportart mir gerade spontan einfällt, wenn ich dich so vor Augen habe?
Oh Gott, jetzt kommt's.
Curling.
Ah, komm.
Ich finde, du bist irgendwie so ein Curling-Typ.
Warum?
Weißt du, so einer, der so einen ganz präzisen, ruhigen Angang hat und dann so voll einen raushaut.
Ach so, ich dachte, weil ich irgendwie mit dem Besen so gut umgehen kann.
Ach so, nee, ich habe dich eher als, wie heißt das denn, Werfer gesehen? Anschieber?
Ich glaube, Skip.
Keine Ahnung.
Es heißt tatsächlich Skip.
Siehste, ich wusste, dass du es weißt. Okay, also nee, mit dem Besen habe ich dich, nee, genau, damit habe ich dich nicht gesehen.
Ja, okay.
Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Wir driften schon wieder ab, wie konnte das passieren?
Ich wollte gerade sagen, bevor wir weiter abdriften, ihr Lieben, es war schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns hört. Danke dafür, macht's gut gegen die Bayern. Ja, gucken wir mal, was wir so treiben. Also, bis bald. Cheers vom Nachspieldeich. Tschüss.
Bis dann, ciao.